Ich habe gedealt mit meinen Geschwistern und zwar habe ich einen großen Eisbottich vom Supermarkt geholt für irgendwie 1-2 Euro und habe dann an meine Geschwister zu Hause aus der Tiefkühltruhe habe ich Kugeleis verkauft, ja, für 20 Cent die Kugel. Ich fand, das war ein super Angebot, das war viel günstiger als im Eisladen.
Ja, klar.
Und da war der Geschäftssinn, hat dann schon bei mir innerhalb der Familie angefangen, bis es entdeckt wurde von meiner Mutter und verboten wurde, weil man macht keine Geschäfte mit seinen Geschwistern, hat sie gesagt.
Ich freue mich heute sehr zum Tell Your Story Podcast, dich, lieber Felix, Felix von der Laden, heute begrüßen zu dürfen. Wunderbar, dass du heute hier bist.
Vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr.
Na, man kennt dich, oder die meisten kennen dich, glaube ich, schon. Vielleicht ein bisschen altersbedingt unterschiedlich, aber eigentlich hast du eine ganze Generation geprägt, glaube ich, das kann man, muss man schon sagen. Dein Spitzname mit Döner, wenn ich richtig recherchiert habe, wäre das eigentlich ein Döner geworden, aber da hat damals die IT noch das Ö geschluckt.
Ja. Also in das Ö gab es noch nicht, so lange her, das gab es dann noch nicht.
Habe ich auch gerade gedacht, kennst du, ja, aber die Dateinamen 8.3 kennst du auch nicht mehr, oder? Das gab es auch nochmal, das ist dann nochmal älter. Was ich so spannend finde, du bist ein Selfmade-Unternehmer, groß geworden mit dem YouTuber bis zum Unternehmer, und da werden wir sicherlich heute ein bisschen drüber sprechen. Gerade aus der Minecraft-Gang sozusagen, da müsste ich eigentlich so richtig jeder kennen. Und hast aber auch daraus aus diesen Videos dann angefangen, Business zu machen. Von Spreadshirts, also wirklich in Geschäftsmodellen gedacht. Da bin ich nachher sehr neugierig, ob das einfach passiert ist oder ob das eine Strategie auch dahinter war. Da stand dann ein ganzes Team hinten dran, eine Verantwortung, bis dann wieder zurück zum, sag mal, Solo-Selbstständigen. Das ist auch mega spannend. Und du hast mal so schön gesagt, Unternehmer tun aus Langeweile, wenn Erfolg dann Spaß macht, so in der Richtung, glaube ich, war so ein bisschen das Zitat. Und ja, ich freue mich darüber zu sprechen, wie man so ein Business, ein immer noch sehr neues und auch junges Business, die Creator Economy, dann skaliert. Also ganz, ganz herzlich willkommen, lieber Felix. Ich freue mich sehr, mit dir gleich zu sprechen im Podcast.
Sehr, sehr gerne.
Wir starten immer mit so einem Wortpaar, damit die Leute, die Zuhörerinnen, so ein bisschen ein Bild von dir kriegen können. Da kann man nicht richtig falsch sein, also sowas wie Tee oder Kaffee oder Marmelade oder Nutella und du sagst einfach, was es eher ist. Ja. Also es gibt kein richtig oder falsch, aber es hilft so, gleich ein Bild zu kriegen, ja. Wer sind der Felix, die dich vielleicht nicht schon so gut kennen. Die erste ist wahrscheinlich sehr, sehr einfach. YouTube oder TikTok?
YouTube 100%.
Spaß oder Strategie?
Spaß. Aber ich habe mit Strategie, wenn eine gute Strategie funktioniert, habe ich Spaß.
Ja, das ist gut, den Winkel gezogen. Kinderzimmer oder YouTube-Haus?
YouTube-Haus.
Oder kam schnell, ich dachte, das überlegst du kurz, aber okay.
Ich habe ja im Kinderzimmer angefangen, aber YouTube-Haus war schon eine sehr prägende Zeit und das war, ja, das war ein Traum, das war, was man sich aus dem Kinderzimmer erträumt hat.
Ja, okay. Longboard oder Motorsport?
Oh, das ist schwer. Oh, jetzt hast du eine ganz schwer.
Ja, ein Fieser muss immer sein.
Oh, ich sag Motorsport.
Hätte ich gewettet. Köln oder Mallorca?
Mallorca.
Große Bühne oder viele Likes?
Ist große Bühne wörtlich gemeint? Also eine echte große Bühne oder?
So, in dem, ja genau, Auftritt oder.
Dann statt Auftritt Likes. Lieber von zu Hause aus auf die Likes gucken, ja.
Ja, okay. Jetzt kannst du es ja beantworten, wahrscheinlich großes Team oder Solo-Unternehmer?
Solo-Unternehmer.
Ja, das dachte ich. Super, vielen Dank. Wir gehen so ein bisschen nach dem, ich weiß nicht, den kennst von Simon Sinek, den so hat einen Talk gemacht, sehr bekannten TED-Talk über den Golden Circle. Da geht es um das Why, also warum man was tut, ja. Und how und what. Und da habe ich so ein bisschen drauf, was ist denn das, sozusagen dein Why, was ist das, wenn Felix spricht? Ich mache so ein bisschen das Beispiel ganz gerne, dass man so reinkommt, was wir als Lexware als Why haben, da geht es um Unternehmertum erleichtern. Im How machen wir das über einerseits unsere Haltung, tell your story, also die Bühnen geben oder eben auch Sichtbarkeit. Das ist die eine Seite der Medaille und die andere ist dann hoffentlich über zumindest den Anspruch, eine sehr gute Lösung, dann zu helfen, den Rücken frei zu halten. Und dann kommt erst dieses Was, wo man uns wahrscheinlich für kennt, also Buchhaltung, Rechnung und so weiter. Ja. Und wenn du so über dich jetzt selber nachdenkst, was ist dein Why? Also warum machst du das, was du tust, nicht? Dass du YouTube machst, wissen wir, aber was, hast du da sowas?
Ist das schon mal was? Ist eine gute Frage. Also bei euch, ihr macht das Why, macht ihr, warum?
Unternehmertum zu erleichtern.
Okay.
Und das andere ist eigentlich Mittel zum Zweck, wenn man so möchte, ne?
Also ist eigentlich das Why ja dann in eurem Sinne nicht etwas, warum ihr es für euch macht, sondern warum ihr es für andere macht.
Genau, aber es kann auch dein Antrieb sein.
Weil warum ich YouTube mache, wenn ich sagen würde, ja, aber ich möchte, dass die Leute da draußen gute YouTube-Videos gucken können. Ich glaube, das wäre nicht ganz richtig. Das ist natürlich schön und das ja. möchte ich auch, aber das Why ist eigentlich hauptsächlich, warum ich das mache, weil das ist der beste Job, den ich mir vorstellen kann. Bin da reingeschlittert und möchte dann nie wieder weg, weil mir das richtig viel Spaß macht.
Also Spaß ist immer so dein Begleiter bei dir.
Spaß das, ist schon das, ganz, das, ganz weit oben, ja. Das würde ich schon bei Why, würde ich direkt mit Spaß antworten. Ja.
Weil Spaß, wenn man was mit Spaß macht, mit Freude eigentlich, dann fällt es wahrscheinlich auch leichter und man wird auch wahrscheinlich recht gut da drin sein, weil es ja gar
wahrscheinlich,
keine,
ja.
weil es nicht Arbeit im negativen Sinne, sondern weil man es gerne macht.
Ja, richtig. Hat auf jeden Fall einen positiven Einfluss und ich glaube allgemein ist das ganze Leben, sollte ja daraus bestehen, dass man möglichst viel und oft glücklich ist, zufrieden ist und wenn man Spaß hat und lacht, dann hat man ja, also das sind die positiven Emotionen eigentlich, die man haben kann.
Total.
Deswegen, wenn man das maximieren kann, auch mit seinem Job, mit dem man viel Zeit seines Lebens verbringt, dann ist das schon sehr gut.
Du hast gerade gesagt, du bist ja gestartet vom Kinderzimmer und hattest so beim, ich glaube beim Abi-Ball oder bei der Abi-Feier, was immer das
bei
dann
der,
war.
Bei der Abi-Zeugnisverleihung.
Bei der Zeugnisverleihung, jetzt habe ich's. Da hast du genau dort an dem Abend die 100.000 geknackt.
Ja.
Ich glaube, heute bist du bei 3,2 oder irgendwas Millionen. Das ist ja schon so groß, dass man das dann auf 100.000 kommt, nicht mehr an sozusagen. Wenn du da mal erzählst, wie das losgeht, schon ganz ging ja vom Kinderzimmer los. Was ging denn da in dir als Felix vor? Ich meine, da war ja, Abi ist ja gerade so ist ja schon ein entscheidender Punkt nochmal. Oder wenn überhaupt wenn Schule zu Ende geht. Es gibt so ein paar Knackpunkte im Leben. Oder Knackpunkte, aber so, die weiß man, glaube ich, immer. So wie Abi. Die Schulzeit ist jetzt zu Ende.
Ja.
Das ist schon was Prägendes. Und dann ist man meistens ja noch relativ jung und ist ja in einer ganz anderen Lebensphase. Wie war das denn damals? War dir dann klar, okay, jetzt mache ich das, was mir Spaß macht, richtig profimäßig? Oder erzähl mal vom Umfeld gerne, was haben die Eltern gesagt so und was ist denn da so, was ist damals passiert?
Also meine Eltern wussten, als ich Abi gemacht habe, gerade frisch, glaube ich, erst, dass ich überhaupt das YouTube Ding mache, weil die ersten, da habe ich das schon so 2 Jahre knapp vielleicht gemacht und habe da aber gar nichts groß von erzählt immer meinen Eltern, vor allem nicht in den ersten Monaten, gar nichts erzählt. Da war ich einfach in meinem Zimmer und ich habe ja Gaming-Videos gemacht, das heißt, für meine Mutter sah es eigentlich nur so aus und meine Geschwister, als ob ich jetzt zocken würde, was ich auch schon davor gemacht habe. und so hat es sich für mich auch angefühlt. Ich habe gezockt, aber irgendwie habe ich noch ein bisschen mehr aus dem Zocken gemacht, indem ich das dann auch noch aufgenommen und hochgeladen habe. Und ja, beim Abi, darauf habe ich schon sehr drauf hingefiebert, schon viele Jahre schon vor YouTube, wann ist endlich die Schule vorbei? Also ich hatte schon sehr früh keine Lust mehr auf die Schule, nicht, dass ich dann abbrechen wollte, ich wollte schon fertig machen, um dann studieren zu gehen, aber es war immer dieser, wann kommt endlich der Tag, wo das durch ist und ich eben aufhöre, jeden Tag an den Ort zu gehen und irgendwas zu lernen, was ich gar nicht für mein Leben brauche. So war immer mein Gedanke. Da war bestimmt noch ein paar sinnvolle Sachen dabei, die ich gelernt habe, aber mein Gedanke war, ich will das alles nicht mehr, zumindest 90% nicht. Und dann ist irgendwann Studium und dann kann ich endlich nur das machen, was mich interessiert.
Ja.
Ich habe Medienwirtschaft dann studiert und das war nur in meiner Vorstellung so, dass das nur Sachen sind, die mich interessieren, weil leider auch ein sehr großer Matheanteil, über den ich sehr viel geflucht habe. Aber zu dem Zeitpunkt vom Abi-Zeugnis war das noch so, okay, das ist jetzt der Zeitpunkt, jetzt ist der Wechsel zum Studium. Und dann kamen eben diese 100.000 Abonnenten noch so, die natürlich über die Zeit gewachsen sind. Das habe ich ja die ganze Zeit so als Hobby nebenbei mitbekommen und das war cool. Aber ich dachte nie, dass das mein Leben bestimmen würde. Mhm. Und dann war es vielleicht so ein interessanter Meilenstein, dass genau an dem Tag dann, bumm, 100.000 Abonnenten, vielleicht hat das doch irgendwie einen größeren Einfluss jetzt irgendwie für meine nächsten Jahre.
Ja.
Und dann war die große Hoffnung, vielleicht könnte ich ja mein Studium damit finanzieren, dass ich nicht irgendwie kellnern muss oder so, sondern dass ich mit YouTube dann meine Miete, mein Essen
also
und so finanzieren
kann. Also diese
Studenten,
was man eigentlich so macht, habe ich auch gemacht. In ganz jungen Jahren hat man dann so Zeitungen ausgetragen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das heute noch gibt. Das hab ich mal. Aber es ging eher hab so.
In der Schulzeit noch, mit Bollerwagen durchs Dorf. Und dann,
genau.
Nur in Vertretung, aber wenn ein Kumpel, der den eigentlichen Job hatte, mal keinen Bock hatte, dann habe ich das übernommen.
Stark. Ja, das ist aber sehr spannend, das heißt, weil du auch musstest,
In der
oder
Schulzeit.
Wolltest. Also war das ein Thema auch, das sagt, ich muss mich ja schon selber helfen. Ja, weil da auch viele Kinder, das ist auch nicht, wenn da jedes studiert ist, sondern auch muss man auch mal finanziert kriegen, jetzt auch aus einer Elternsicht. Aber war das was, wo du auch gesagt hast, ich will es selber machen, weil ich es selber machen will? Oder war auch was dabei, muss schon auch ein bisschen
ich
was noch dazu?
Ich musste auch
was
selbst machen, ja. Ich habe 5 Geschwister.
Ja.
Und ich bin jetzt der Zweitälteste. Aber es war schon klar, dass ich jetzt nicht irgendwie durchgefüttert werde im Studium, sondern dass schon,
muss was dazu.
Nicht, dass man jetzt, ich bin schon in der privilegierten Position, dass ich wusste, ich werde jetzt nicht auf der Straße landen. Wenn es mir schlecht geht, würden mir meine Eltern schon helfen.
Ja.
Aber an die war schon die klare Sache, okay, wenn du dann studieren gehst, dann musst du dein Leben finanzieren, ne? Wir unterstützen dich ein bisschen, aber du musst irgendwie einen Job haben oder Geschwister hatten dann auch teilweise Stipendien und so, das natürlich auch, haben sich dafür davor in der Schule dafür angestrengt.
Waren die besser als du?
Die waren besser in der Schule, definitiv, ja, die waren besser. Das war auch mal so, also wir wurden auch dann so, das ist ja auch ein großes Privileg, weil ja auch viele wissen auch nicht, dass es Stipendien überhaupt gibt, ne? Ja. Aber wir wurden dann schon auch, wurde uns das so gezeigt, hier könnte man sich da bewerben, hier könnte man das machen und so,
okay.
War aber trotzdem nichts.
Also über deine Eltern kam das dann, die haben die...
Ja.
Die wussten, okay.
Ja. Ich glaube, also bestimmt nicht nur, meine Geschwister haben sich auch sehr dann selbst sehr gut damit beschäftigt und das super gemacht und sich ihre Stipendien da auch verdient. Aber überhaupt, man wurde schon, sag ich mal, unterstützt und die Richtung so gebracht, aber für mich war das alles nix und ich dachte, ich werde mir irgendwie einen normalen Studenten-Nebenjob irgendwo suchen.
Ja.
Und das, und dann kam YouTube da so reingeschlittert von der Seite, weil das auch sehr exponentiell war. Am Anfang, das erste Mal, als ich überhaupt Geld verdient habe, war erst nach anderthalb Jahren ungefähr und da waren das dann 80 Euro. Aber dann ging das halt Schlag auf Schlag, auf 200 Euro.
Das war vor der Abi-Zeugnisübergabe.
Das war kurz noch, genau.
Ging schon so ein bisschen.
Ja. Das war ungefähr, als wir auf Abi-Fahrt waren. Also wir sind dann nochmal mit der halben Stufe, also ein ganz großer Teil der Stufe, sind wir nach Mallorca eine Woche. Das war meine
kommt da die Mallorca-Liebe her, oder?
Damals dachte ich, also ganz klassisch, wirklich Ballermann, da will man eigentlich gar nicht so sehr zu dran zurückdenken, aber es war schon für die eine Woche als 18-Jähriger war das sehr lustig. Ganz klassische All-Inclusive-Ein-Stern-Hotel mit allen zusammen. Und da dachte ich, okay, das war jetzt lustig. Perfekter Abschluss auch für die Schulzeit, so, weil das ist das, was ich auch mit vielen meiner Schulkameraden am meisten verbunden habe, nämlich Party machen.
Ja.
Also man war so ein bisschen, so Freundschaften bilden sich ja für viele auch in der Jugend.
Ja.
Aber für viele ist es auch so was, auch bei mir, das sind mehr Zweckgemeinschaften, weil man kommt halt aus dem gleichen Dorf oder man geht auf die gleiche Schule, man ist halt zusammen und natürlich sind wir dann auch am Wochenende immer feiern gegangen. Oder sind immer, aber schon häufig und das war das, was mich am meisten mit denen verbunden hat und ich wusste, jetzt entsteht ein neuer Lebensabschnitt. Es war nicht nur von Schule zu Studium, sondern auch wirklich dieser neue Lebensabschnitt mit neuen Leuten auch, und jetzt beginnt erst das richtige Leben.
Ja.
Und das war dann so dieser Mallorca-Abschluss und da dachte ich mir am Ende der Reise, das war lustig, aber das muss ich nie wieder machen, ich muss nie wieder hierhin. Hat sich mittlerweile anders entwickelt, wenn auch nicht direkt am Ballermann. Aber das war damals so der Gedanke. Und damals auf dieser Reise, glaube ich, kam zu Hause einen Brief an mit, ich weiß nicht, ob es ein Scheck war oder ob das wie eine Gutschrift war oder so, aber da war dann 80 Euro und das hat meine Mutter für mich geöffnet und dann gesehen, dass ich 80 Euro im Internet verdient habe.
Mhm.
Und das war schon was sehr
Besonderes. Das war eine Werbegeschichte dann wahrscheinlich oder was?
Das war von YouTube tatsächlich, also von der AdSense. Also die,
ach so, okay, ja. Die Werbung ist ja einer der wenigen, wo man auch verdienen kann, ohne gleich eine Werbepartnerschaft oder sowas zu haben.
Das war damals ganz neu, genau. Heutzutage ist es ziemlich einfach, dass man auch ohne direkte Werbepartnerschaften Geld verdienen kann auf YouTube, aber damals war es ganz neu, dass man YouTube-Partner ist. Das war was ganz Besonderes. Dann konnte man auch auf seinem Kanal einen Banner dann machen und auch mit HTML-Code Sachen klickbar machen.
Ja,
das war ein ganz großes Privileg, wenn man Partner geworden ist.
Ja.
Ja, und das ging da los und so habe ich dann erst 80 Euro, dann ein paar 100 Euro, aber im selben Jahr irgendwann noch über 1000 Euro verdient und das war genau, als ich auch angefangen habe, dann zu studieren und so konnte ich dann, musste ich keinen Nebenjob angehen, sondern dann war YouTube mein Studiums-Nebenjob erst.
Ja. Aber es war immer noch nicht dein Unternehmertum, sondern immer noch mehr so dieses macht.
Also ich würde sagen, da hat das Unternehmertum bestimmt dann irgendwann angefangen.
Also hast du es gemerkt für dich im Kopf, als ist da was passiert, zu sagen, also wenn da 1000 gehen, dann gehen auch 10 oder es muss jetzt nicht nur Geld sein, aber halt dieses, da ist mehr.
Ja, man, stimmt.
Es muss ja irgendwann mal einen Klick machen oder auch nicht, wo man denkt, immer noch ist halt lustig und dann, meistens passiert ja schon was, wenn man so merkt, jetzt wird's was, das könnte auch meinen Lebensunterhalt bestreiten, Das da kann ja auch hoffentlich immer noch Spaß machen, aber irgendwas dreht sich dann doch meistens, wie wenn es rein aus heute mache ich mach's, morgen nicht, wie ich halt will, zu jetzt muss ich delivern.
Ja, richtig. Oder jetzt nicht, ich muss delivern, sondern ich könnte jetzt delivern.
Oder so,
also
genau.
Also da sind Möglichkeiten.
Genau.
Und ich glaube, das steckte schon tief in mir drin, weil ich schon als kleines Kind habe ich mir, wie gesagt, ich hatte viele Geschwister und da war der Geschäftssinn, hat dann schon bei mir innerhalb der Familie angefangen, bis meine Mutter verboten hat. Aber es hat angefangen.
Hast du mit den Geschwistern gedealt?
Ich habe gedealt mit meinen Geschwistern und zwar habe ich ein großes Eis, so einen großen Eisbottich vom Supermarkt geholt für irgendwie 1-2 Euro und habe dann Kugeln an und habe dann noch Waffeln gekauft und habe dann an meine Geschwister zu Hause aus der Tiefkühltruhe habe ich Kugeleis verkauft. Ja, für 20 Cent die Kugel. Ich fand das war ein super Angebot, das war viel günstiger als im Eisladen.
Ja, klar.
Ich bin ja auch, ich habe das ganze Eis gekauft, ich bin ja in Vorleistung gegangen, ich habe das mit dem Fahrrad nach Hause transportiert, habe den ganzen diesen Eisportionierer und die Waffen alles geholt. So habe ich dann, bis es entdeckt wurde von meiner Mutter und verboten wurde, weil man macht keine Geschäfte mit seinen Geschwistern, hat sie gesagt.
Ist es bis heute so?
Bis heute mache ich keine Geschäfte mit meinen Geschwistern, das stimmt. Aber das habe ich damals gemacht und ich habe auch so Sachen gemacht, das wird auch verboten, ich mir ein Mickey Mouse Magazin gekauft habe, das war noch in der Grundschule, das Eis auch, das war beides in der Grundschule noch, habe ich mir ein Mickey Mouse Magazin mir gekauft und habe das dann nach dem Lesen mit dem Spielzeug, was da drin war, an meinen Bruder weiterverkauft, für einen günstigeren Preis Das heißt, ich hatte nur das Erstleserecht und ich habe ja die Service-Dienstleistung des Kaufens gemacht.
Und nachhaltig war es auch?
Ja genau, doppelte Verwendung. Ja, meine Mutter hat sich irgendwann gewundert, wie kann er sich jede Woche das Mickey Mouse Magazin leisten, wenn er auch gar nicht so viel Taschengeld bekommt, sondern irgendwann rausgefunden, dass das so funktioniert.
Wurde dann auch verboten.
Wurde auch verboten, ja. Ich weiß gar nicht, warum. Warum wird es eigentlich verboten? Ja. Aber es war auf jeden Fall, darf ich nicht mehr. Ja das war es dann damit. Aber ich glaube, es fand mein Bruder und ich fanden das beide doof. Eigentlich fanden wir gut, dass wir beide da...
Scheint ja funktioniert zu haben. Ja. Schönes Ökosystem, schon im kleinen Sinne.
Sonst wurde uns auch nicht so viel von meiner Mutter verboten, aber das beides, das war auf jeden Fall dabei. Und auch im Unternehmertum dann weiter... ich hole mal so ein bisschen aus, ich versuche wirklich so zu überlegen, wo kommt es bei mir her oder wo hat es sich früh schon geäußert. Und dann habe ich Minecraft gespielt und war ich auf einem Online-Server, ein City-Build, Real-Life-Server. Das heißt, da wurde in Minecraft eine Stadt aufgebaut von hunderten Spielern. Alle haben da ihre Häuser gebaut und dann haben sie versucht, ihre... musst du Diamanten finden und bessere Rüstung und die schönsten Grundstücke haben natürlich was gekostet, haben Diamanten gekostet, die musste man erstmal haben und so gab es eben dann auch auf dem Spieler reiche und arme Spieler und als ich auf den Server kam, war ich ein ganz armer Spieler, ich hatte ja nichts als Anfänger und war auch cool, die haben hier das mitten in der Stadt so ein Grundstück und die haben so viel Diamanten und so cool und da war der Ehrgeiz in mir geweckt, das auch zu schaffen und dann wurde ein Server Reset gemacht, also da wurde die Welt zurückgesetzt, es gab eine neue Welt, neue Minecraft-Version und da war die Chance, jetzt von Anfang an einer der Ersten zu sein und richtig reinzubuttern. Und dann habe ich da sehr viel in den ersten Tagen und Wochen gespielt und mich hochgespielt zum erstmal einer der reichsten Spieler, aber nicht nur, indem ich die Diamanten gesammelt habe, sondern dann gab es einen Shop, ein Kaufhaus und da konnte man Shops mieten. Vom Serverbetreiber habe ich dann meine Diamanten bezahlt, damit ich dann einen Shop mieten kann und habe da dann meine Diamanten weiterverkauft an andere Spieler, die gerade frisch auf den Server gekommen sind und habe so Geld verdient. Also nicht echtes Geld, alles nur im Spiel. Also es war kein Echtgeld. Und dann habe ich da Diamanten ganz viele gehabt. Dann habe ich irgendwann ein großes Grundstück gekauft und ein eigenes Kaufhaus gemacht und habe angefangen, die Shops in diesem Kaufhaus zu vermieten an andere Spieler, die dann wieder an noch andere Spieler weiterverkauft haben. Provision.
Gute Pyramide hochgezogen.
Genau, kleines Pyramidensystem auf Mietbasis habe ich da dann hochgezogen und wurde so zum reichsten Spieler auf diesem Server. Und habe dann sogar irgendwann, das war eigentlich der Anfang meines YouTube-Kanals, habe ich eine Charity-Aktion, in Anführungszeichen Charity-Aktion gemacht. Ich habe einen meiner Shops zu Promo-Zwecken verlost. Dann konnte man an einer Verlosung teilnehmen, weil nicht jeder Spieler konnte sich einen Shop im teuren Dena-Kaufhaus da leisten. Ja. Dann habe ich das verlost und habe dafür die Verlosung, habe ich auf random.org so eine Zahl, damit das jeder nachvollziehen kann, habe ich ein YouTube-Video davon gemacht und auf ungelistet auf privat hochgeladen. Dafür brauchte ich einen YouTube-Kanal, das war der Dena-Kanal, der entstanden ist. Das war eigentlich das erste inoffizielle Video.
Aus einer Marketing-Idee heraus.
Für einen Minecraft-Server, wo ich mit 15 Jahren versucht habe, der größte, reichste Spieler zu werden,
Und da kamst du immer ganz allein auf die Idee, weil es klingt ja schon, also ist ja schon sehr...
Das hat
also
ich sehr
geschäftstüchtig
gemacht.
Erstmal so zu sagen, hey, okay, wie kann ich hier das ganze Ding skalieren? Also würden wir es ja Scale the Business nennen, was du da gemacht hast. Aber dann noch clever genug zu sein, zu sagen, okay, wie kann ich jetzt nochmal eine andere Zielgruppe dran, indem ich nochmal eine Aktion mache?
Und das war nicht mal Marketing für meinen YouTube-Kanal, weil das war das erste Video drauf. Das war nicht dafür gedacht, das war... Werbung für meinen Shop, dass noch mehr Leute auch da hinkommen, weil dann wird irgendwann der Serverbetreiber war dann auch so scheiße, der ist zu erfolgreich hier und hat dann ein offizielles Serverkaufhaus gemacht, wo was noch besser gelegen war am Spawn, also jetzt sehr tech-nerdig alles hier, aber da habe ich wirklich viel Unternehmertum eigentlich in diesem Spiel so dadurch gelernt und gegen dieses neue Kaufhaus musste ich mich dann wehren, indem ich da nochmal interessante Aktionen bei mir reinbringe und so kam diese, ich verlose einen Shop-Aktion.
Und was, haben das andere auch gemacht oder war das schon?
Ich bin ziemlich sicher, dass der Einzige, der den Shop verlost hat. Es gab dann andere, die auch ein Kaufhaus irgendwann gemacht haben, aber es waren schon so meine Ideen und dieses Unternehmerische hat mir da einfach Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht, es war nicht mal für echtes Geld, es war nur für
In-Game. Ich wollte gerade alles noch ein Spiel, hast du ja gleich mal gesagt, also auch für 0 Cent denke ich unternehmerisch. Ja. Ist das so das Beispiel dafür?
Ja, ja. Oder wie man, vielleicht gibt es auch, wie so man vielleicht in der Schule so Planspiele oder sowas macht, genau so ein. Ja, jetzt. Oder wie andere Leute auch ansonsten Computerspiele spielen. Gibt ja auch.
Ich komme aus der Generation Siedler, da hat man halt irgendwie das.
Genau, es war praktisch so und für mich dieses, aber das extra Besondere war, dass ich ja schon mit echten Menschen das
Das ist halt der Unterschied, klar, logisch, haben wir die.
Und diese echte die
Community eigentlich entstanden.
Ja, und man hat dadurch, hat man auch mit echten menschlichen Reaktionen musste man arbeiten und das ist ja das, was man auch in der echten Welt als Unternehmer womit man zu tun hat.
Hat es dann eine Koalition, also die, wo da gespielt haben, da warst du ja dann logischerweise auch bekannt, dann warst du ja der Gutsherr dann quasi, das heißt, da kannte dich ja wahrscheinlich jeder, der auf diesem Server war und auch auf anderen Servern.
Wahrscheinlich die meisten auf dem Server kannten mich,
Schon, oder? Ja. Da haben wir irgendwas mal gekauft bei dir im Kaufhaus.
Ja,
Und sind es auch die dann aber YouTube auch zugucken oder muss das sich als getrennte Welten
vorstellen? Ein paar bestimmt, also es hat mir bestimmt einen kleinen Mini-Anfangsboost gegeben, aber da reden wir von vielleicht 20, 30 Abonnenten. Also das war dann schon.
Okay,
das sind
getrennte Welten.
Das sind schon, nur weil die Leute da gespielt haben, meinem
heißt
Server
nicht, dass sie dann
das heißt nicht, dass sie meine Videos geguckt haben, aber vielleicht haben auch ein paar mehr mich dadurch zumindest mal gekannt, aber als ich jetzt meinen Kanal eröffnet habe ich nicht darüber die Abonnenten bekommen, außer vielleicht die ersten, vielleicht so ersten 20, 30, waren bestimmt einige vom Server noch dabei, aber ich habe dann angefangen, Minecraft-Videos zu machen und dann gab es immer neue Minecraft-Versionen und das war für viele Minecraft-Spieler interessant, weil es kamen neue Blöcke, neue Funktionen und das kam dann immer nachts irgendwie raus, die neue Version und da habe ich mir die runtergeladen, geguckt, was es alles für Neuerungen gibt und habe ein kurzes Update-Video gemacht. Hab das online gestellt, natürlich optimiert vom Titel, dass die Leute, die nach dem neuen Minecraft-Update suchen, auch das direkt finden. Und so habe ich dann mit jedem Minecraft-Update.
Das hast du dir alles alleine angeeignet? Weil das ist ja eigentlich was, das ist ja, das, heute sagen wir mal fast, Menschen, die es auch schon kennen oder hier und dann, das sind ja ganz verschiedene Spezialdisziplinen, die du jetzt gerade ganz kurz nur beschrieben hast. Also, da geht ja vom Unternehmerischen, also das Machen an sich, also erstmal so ein Kaufhaus bauen, dann das Geschäftsmodell dahinter, dann wie vermarkte ich das Ganze. Ganze Ding und dann auch noch zu sagen, ich gehe gleich weiter und fange an, mich als Experte sozusagen, der meint, der sofort, wenn was Neues kommt, muss man eigentlich zu Felix und gucken, weil der erklärt mir gleich, was der neue Block, das Schaf oder was immer da so kommt, für eine Funktion oder was ich mitmachen kann.
Ja. Das ist wirklich so mit Schafen zum Beispiel. Ja. Schafe, die dann angefangen haben, Gras zu fressen.
Ich habe den Minecraft gesehen, deswegen kann ich jetzt so ein bisschen so pseudomäßig.
Aber es hier sagst auch dann, dass auch das Video erstellen, weil dann auch ein Teil vom ganzen Unternehmerischen, das ich ja auch dann selbst machen musste.
Absolut.
Musste selbst praktisch mehr oder weniger journalistisch recherchieren, was die Sachen sind, ist gut zusammenfassen. Da gab es noch kein ChatGPT, der das irgendwie gemacht hat für einen. Also mir meine Texte, meine Skripts schreiben, das alles aufnehmen und das alles in kürzester Zeit, während der Schulzeit nachts noch dann irgendwie die Videos hochladen. Also auch sehr viel Dedication gewesen, weil ich halt Bock drauf hatte, weil mir das Spaß gemacht hat. Dann habe ich es hochgeladen. Am nächsten Tag haben die Leute es angeguckt und ich hatte vielleicht 50 neue Abonnenten. Und das waren 50 Leute, die da draußen das jetzt angeguckt haben und cool fanden und abonniert haben.
Die ja super sticky sind, also so nennen wir das. Also da ist ja schon Beziehung da, weil die interessiert es ja. Du bist ja in einer, die ist groß, aber die ist ja voll nischig. Also zu wissen, was macht jetzt dieses, also die, wo da abonnieren, da weiß ich auch, die interessiert es ja voll. Ja. Das ist ja nicht so, ich klicke da mal und höre mir das jetzt an.
Richtig, das ist schon sehr bewusstes Raufklicken auf Abonnieren, dass man mehr sehen möchte.
Wann kam dann das im Unternehmertum bei dir, dass du gesagt hast, okay, ich brauche da vielleicht auch, dann kam irgendwann ja das YouTube-Haus, da ist ja irgendwas passiert, wir machen Netzwerk oder irgendwas, irgendwann muss ja auf die Idee kommen sein, nächstes Mal jetzt nicht mehr alleine, weil vielleicht haben alle dieselben Probleme, wie mache ich die Kamera einstellen, wie mache ich die Videos, welche schneide ich, welche Rolle spielen Thumbnails, du hast gerade gesagt, was muss im Titel stehen, damit ich gefunden werde und so, das sind ja alles schon sehr Unternehmer schon, vor allen Dingen Spezialdisziplinen jetzt. Wann hat das eine Rolle gespielt? Also du kannst ich brauche vielleicht mehr oder war das überhaupt der Punkt?
Dass für mich jemand anderes mit dazu gekommen ist, der mir geholfen hat, das hat eigentlich 6 Jahre gedauert, bis ich das gemacht habe. Also ich habe echt lange alles alleine gemacht.
Okay.
Ich habe für so ein Spezialvideo, das hieß Dena Style, das war ein Best-of-Zusammenschnitt von all meinen Gaming-Szenen und dann kam immer ganz viel Text eingeflogen, wie man es jetzt auch auf TikTok auch automatisiert hat, das war damals so ein Krampf, das alles einzeln zu animieren, jede einzelne Schrift, dass so einzelne Buchstaben nacheinander reinkommen, wenn irgendwas passiert und man schreit, dann kommen die Buchstaben so reingeflogen, ein Riesenaufwand, das zu animieren Und das habe ich, da ich zum ersten Mal, habe ich einen anderen YouTuber, Tomatolix, den kennt man eigentlich heutzutage auch sehr gut.
Den kennt man auch sehr gut, ja.
Ja, der, damals hat er für mich dann gearbeitet, also für ein Wochenende. Dann kam er für ein Wochenende zu mir und dann saßen wir Computer an Computer und haben zusammen die Schrift animiert für das Video. Das war vielleicht 2014, also vielleicht so 3-4 Jahre nachdem ich angefangen habe, 14, 15.
Das war oder war Tomatolix noch nicht bekannt, oder?
Da war noch nicht bekannt. Also er hat schon einen YouTube-Kanal gehabt, aber sehr, sehr klein eigentlich. Ja, also er hat erst viel später seinen großen Durchbruch so gehabt.
Der Doku-Reihe, wo wir auch mit wo Paul getreten haben, wo wir auch ein Partner waren, da war ja auch wieder eine andere Generation schon.
Ja,
wobei du jetzt ja auch nicht gerade, da bist ja noch jung. Also
das
ist, und wenn ich aber von der Generation
Also eigentlich sind wir die gleiche Generation und er hat eigentlich sogar vielleicht sogar kurz vor mir schon angefangen und war immer einer der YouTube-Pioniere in Deutschland, aber er hatte nie den. In der Szene kannte man ihn, aber hatte nie den großen Massendurchbruch vielleicht, bis vor einigen Jahren mit seinen Selbstexperimenten unter anderem, wo er jetzt ja mit der größte relevanteste YouTuber ist, den wir so haben in Deutschland mit sehr coolen Formaten. Aber damals, ich bin auch zum ersten Mal auf seinem Longboard gefahren, das war zum Beispiel mein erstes Longboard-Erlebnis, weil er hatte eins und dann so, ach, komm, hier probieren wir mal, sind wir zusammengefahren. Aber was du beschrieben hast mit Netzwerken und so, da hatten andere die Idee, also dass man da noch mehr machen könnte. Und zwar waren das dann eher Geschäftsleute, die von außerhalb, sehr viel älter als wir, waren ja alle so Schüler.
Ja.
Die kamen von außen und haben Mediakraft damals, war eines der größten Netzwerke und eins der ersten. Die haben wie eine Art Musiklabel gegründet für YouTuber. Und
der Krachten war das, oder?
Krachten, Spartacus Olsen und der dritte im Bunde weiß ich gerade nicht mehr, Jan irgendwas. Die haben das gegründet und dachten, wir machen mal so wie Musiklabel, auch machen das Fernsehen der Zukunft und stellen Unterstützung, wie ein Studio zum Beispiel. Mhm. Aber die waren zum einen ein bisschen zu früh vielleicht mit der Sache und vielleicht auch mit teilweise den falschen monetären Motiven, die zu weit weg sind von dem, was was diese Szene auch gut gemacht hat damals, das Authentische. Aber die sind mit Geld, viel auch eingesammelten Geldern sind die da reingegangen und haben Creator unterstützt. Was bei manchen Kanälen wie Waititi zum Beispiel ganz gut funktioniert hat, weil die haben dann größere Musikvideoproduktionen gemacht die haben Comedy in echt gemacht und dann schon auf recht hohes Niveau für die damalige Zeit produziert. Aber bei mir war es, ich habe aus meinem Kinderzimmer die Videos gemacht und später aus meiner Studentenbude habe ich die Videos gemacht und ich brauchte keine Unterstützung von Mediakraft. Ich wollte gar keinen Kameramann haben und meine Zuschauer wollten auch definitiv nicht, dass das irgendwie professionalisiert wird. Die fanden genau das was ich da gemacht habe, gut. Also nur weil man mehr Arbeit in ein Video steckt, heißt es ja nicht, dass es besser wird. Nur weil man mehr Geld drauf wirft, wird es nicht besser. Und deswegen war das für mich eigentlich nicht so relevant. Aber als sie halt in die Szene kamen, war ich trotzdem so, das klingt irgendwie interessant. Mit denen würde ich gerne mal reden. Und mal gucken, ob ich was mit denen machen könnte. Und so war ich dann auch mit denen in Kontakt. Aber für meine Karriere geholfen hat das eigentlich nichts.
Die waren alle, glaube ich, in Köln. Und dann, dann hast du immer überlegt, vielleicht hilft es ja doch was. Und wann kam das YouTube-Haus dann?
YouTube
ist ja eine Form von Netzwerk eigentlich, oder?
Wir haben Netzwerk, hat immer dieses, Mediakraft war ein Netzwerk, so haben sie sich immer bezeichnet. Das war damals das Wort, wie Musiklabel war YouTube-Netzwerk. Wahrscheinlich auch, um diesen netten Anstrich zu geben von, wir arbeiten alle zusammen, aber eigentlich war es Musiklabel. Ich habe die
Mediaagentur eher verstanden.
Sind eigentlich, ja. Aber damals war immer das Wort Netzwerk, also YouTube-Netzwerk, so wurde es ja auch in den Medien bezeichnet, sondern sich selbst bezeichnet. Das YouTube-Haus hatte null mit Mediakraft oder sonst irgendjemand zu tun. Das waren eigentlich Simon Ungespielt, ein anderer YouTuber, mit dem ich viel Minecraft-Videos damals gemacht habe. Der hat in der Nähe von Köln gewohnt und wollte nach Köln ziehen. Ich war schon in Köln und wollte aber eine neue Wohnung, weil ich hatte meine erste Studentenbude und das war so eine Notlösung. Irgendwie, okay, habe ich was Erstes, aber wenn ich was Besseres finde, wäre cool. Dann waren wir zusammen deswegen auf Wohnungssuche und wurden überall abgelehnt, weil wir als selbstständige 19-, 20-jährige YouTuber die, als YouTuber kannte man damals auch gar nicht.
Ja, klar, das war noch gar nicht.
Also wir wurden überall abgelehnt, haben da keine Wohnung eigentlich bekommen und dann war irgendwo jemand, der gerade ein Vermieter, der ein ganzes Mehrfamilienhaus mit 15 Parteien gerade frisch saniert hatte und dementsprechend war es komplett leer und der suchte händeringend eigentlich, so schnell es geht, das wieder voll zu machen und der war auch offen und bei dem, der hat uns gesagt, oh ja klar, wenn ihr einziehen wollt, macht das, hier, könnt ich aussuchen, welche Wohnung praktisch und wenn ihr noch Freunde habt, sagt denen Bescheid, und wenn die hier einziehen wollen, könnt ihr auch eine Wohnung haben und
kein Bekannter so random,
den kannten wir gar nicht, war einfach nur ein netter Vermieter, ich kenne auch immer noch jemanden, der jetzt noch in dem Haus wohnt, immer noch mit dem gleichen Vermieter, also das Der ist immer noch einfach netter Vermieter.
Ja.
Man hat auch, wenn man irgendwas irgendwo kaputt war, hat man schon lange warten müssen auf eine Antwort teilweise, weil es nicht der perfekte Vermieter, aber wir haben eine Wohnung bekommen, ne? Das ja, war eben, eigentlich mal ein Traum.
In Köln.
Ja. Und so wurde das YouTube-Haus eigentlich durch einen Zufall gebildet, dass wir dann da ein Haus hatten.
Also
wir
zu zweit am Start erstmal.
Genau,
das
wir waren erstmal zu zweit.
Weniger aus dem Netzwerkgedanken, sondern eher, lass uns zusammen ziehen.
Ja, ist cool, dass wir beide eine Wohnung da haben. Wir wollten eigentlich in die Nähe ziehen und oh ja, im gleichen Haus, ja noch besser, hatten wir zwei Wohnungen, dann noch zwei Freunde, kamen ein paar Monate später eine dritte Wohnung, dann noch mal ein paar Monate später noch mal eine vierte Wohnung und wir haben es dann einfach genannt, das ist das YouTube-Haus, obwohl der Großteil der Bewohner des Hauses nichts mit YouTube zu tun hatten und ganz normal einfach nur ihre Sachen gemacht haben.
Das ist ja Marketinggrund gedacht, muss ich sagen, das ist Storytelling at its best.
Das war auch mit Simon Unge, der hat immer da seine sehr viele Ideen auch für sowas gehabt. Ich weiß gar nicht, ob die Idee vielleicht sogar auch von ihm kam, dass wir es YouTube-Haus nennen.
Ja, ist clever.
Weil es ja für die Zuschauer draußen einfach ein, ne, dann hat das ein...
Ja, logisch, da kriegt es einen Bezug, dann hat er eine Vorstellung und es klingt auch so, jetzt nicht riesig, aber schon das Haus halt. Ne?
Und es ist auch viel mehr als es, also wir haben es ja nie verheimlicht, dass auch andere Leute wohnen, ne? Wir haben schon genauso gesagt, wie es war, aber natürlich auf den man behält im Kopf YouTube-Haus, dass das, als ob das so unser Haus wäre. Und es war für viele Zuschauer auch so der Kindheitstraum vielleicht, weil wir auch gerade in dem das war zu über 10 Jahren, da waren unsere Zuschauer auch Schüler zum größten Teil.
Ja.
Und die dann auch vielleicht aus ihrem Kinderzimmer heraus geträumt haben, wie das Erwachsenenleben wird. Und wie cool, da sind zwei Freunde in Köln in der Stadt zusammen und leben und zocken den ganzen Tag und fahren dann auch mit dem Longboard durch die Stadt.
Ja.
Also da haben wir auch, glaube ich, viel so ein Traumleben wirklich auch gelebt und auch vorgelebt für viele unserer Zuschauer.
Der wurde halt zum Vorbild halt, gell? Das ist halt dieses, suchen wir auch mit Taylor Stone, so ist ja genau, es geht darum, dass man gucken kann, okay, wenn der das schafft, schreibe ich es vielleicht auch, oder? Ja. Und die zeigen ja, dass es auch geht. Gut, die sehen jetzt vielleicht auch nicht, wie viel Arbeit es manchmal auch ist, aber ist auch nicht so, man gibt mal so einen Impuls vielleicht. Ja. Und war im YouTube-Haus dann schon das Unternehmerische ganz stark? Also war da dann schon wirklich, waren es dann so ganz andere? Du hast mal irgendwann bei 1000, war mal, geht es nicht um Zahlen, es geht mehr drum. War es dann schon, wo du gemeint hast, okay, das ist, wenn ich.
Ja, im YouTube-Haus war es schon auch dadurch, dass ich da zu dem Zeitpunkt dann schon ein paar tausend Euro im Monat durch YouTube verdient habe, überhaupt die Möglichkeit, dass ich aus dieser kleinen Studentenbude in eine schöne 100 Quadratmeter Wohnung in der Kölner Innenstadt ziehen konnte. Also
das klassische Studentenwohnheim eigentlich.
Ja, das war dann, ich glaube, 1400 Euro war die Miete und das war 2014, also das war schon echt viel für die damalige Zeit, vor allem für mich als ich war immer noch Student eingeschrieben, war das schon ein großer Schritt, aber es war halt so, okay, durch YouTube geht das halt. Und das Unternehmerische wurde nicht durch YouTube-Haus noch mehr, aber es war die ganze Zeit schon. Also es war eigentlich, seitdem ich erwachsen bin, habe ich all meine Entscheidungen auch immer unternehmerisch gedacht. Mhm. Nicht nur unternehmerisch, weil ich eben auch diesen, in Anführungszeichen, künstlerischen Aspekt habe, die Videoerstellung.
Klar.
Und das ein ganz, ganz großer Punkt ist und dann das Unternehmerische dazukommt und das drumherum organisiert und natürlich optimiert.
Ja.
Aber mir war immer wichtig, mein Hauptding war, Videos zu machen, weil ich auch gesehen habe, wenn ich coole Videos mache, dann wächst der Kanal. Also es ging da in der Zeit, in den Jahren, war jeden Monat mehr Views, mehr Abonnenten, die Kurven gingen nur nach oben. Wir haben verglichen untereinander, welche Kurve steiler geht. Ne? Bei niemandem ist es runtergegangen, es ging nur hoch, hoch, hoch. Das war echt also eine Zeit, wo es nur hoch ging und wo man sich deswegen auch nicht so groß unternehmerisch, vielleicht wie in manchen anderen Businesses, Gedanken machen musste, wie schaffe ich den Break-Even, wie schaffe ich überhaupt profitabel zu werden.
Ja.
Es war von uns von Anfang an profitabel, weil wir nur fast null Kosten hatten.
Also da hat es ja noch kein Team, richtig?
Genau,
es war immer noch alles alleine.
Wir haben uns
das ist untypisch für so eine Erfolgsstory. Und meistens kommt dann so, jetzt kommt man an so eine Grenze, was man selber nicht so gut kann.
Ja.
Hole ich mir jemanden dazu, der vielleicht gut vermarkten kann. Hole ich mir jemanden zu, der noch besser schneiden kann. Und ich konzentriere mich so auf meine ganz, das künstlerische Core-Kompetenz. Ja. Das kam ja auch irgendwann, oder?
Das kam bei mir dann später, dass ich mir ein Team aufgebaut habe, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich wollte dann irgendwann mich von Gaming mehr in Richtung Vlogs gegangen und habe dann halt mein Leben gefilmt und Reisen gefilmt, Events gefilmt und das ist immer, ich filme mich selbst mit meiner Kamera in der Hand, nehme die Leute mit und versuche mein Erlebnis zu teilen.
Ja.
Dann war der Anspruch auch die besten Vlogs auf YouTube zu machen.
Ja.
Das war immer mein Anspruch und immer weiter machen. Und irgendwann bin ich aber an den Punkt gekommen, wo ich so gemerkt habe, okay, viel mehr kann ich jetzt alleine nicht mehr machen, aber ich möchte noch mehr machen. Mhm. Und dann war der Punkt, okay, ich hole mir jetzt Unterstützung, ich hole mir einen Kameramann, weil damit hat man auf einmal halt, muss ich ja nicht nur mich selbst filmen, ich kann ja viel mehr Perspektiven machen.
Ja, klar. Ja.
Der Kameramann kann auch schneiden, das heißt, wir können zusammenschneiden, wir haben noch mehr Zeit zum Schneiden. Und das war ein ganz großes Novum in der YouTube-Zeit damals, weil bis auf so große Kanäle wie YTT, die so aufwendige Produktionen gemacht haben, waren die meisten eigentlich Solo-YouTuber. Die haben selbst gefilmt, geschnitten und alles gemacht. Und es war eigentlich so ein, ist kein Skandal, aber es war schon so, okay, der macht das nicht selbst.
Dann kam so eine andere Vibe dann noch mit rein, so ein bisschen, weil das Snobby oder...
Wenn man das beim anderen gesehen hat, wie zum Beispiel YTT war, das sind keine echten YouTuber, die schneiden ja nicht selbst.
So ein Szenenstolz dann.
Ja, aber auch von den Zuschauern aus.
Ja, denke ich mir dann, ja.
Und und deswegen habe ich das dann aber auch versucht natürlich, ich wusste, es geht nur so weiter, für mein Ziel noch bessere Videos zu machen, geht's nur so und ich habe da Bock drauf. Also musste ich mir auch wieder überlegen, wie kommuniziere ich das? Das ist ja auch wieder was Unternehmerisches, PR eigentlich. Ja,
total.
Wie kommuniziere ich das? Ja, es kommt nicht einfach nur irgendeine fremde Person, die irgendwie schneidet oder filmt dazu, sondern es ist ein neues Teammitglied. Ab jetzt ist nicht nur Spielkind, was ich schon als Merch vorher verkauft habe, weil immer Spielkind oder was der Begriff, mit dem ich mich identifiziert habe, weil ich immer das innere Kind in mir immer hochgehalten habe. So, und jetzt sind wir Team Spielkind. Und
Team Spielkind,
Philipp Dorset, Grüße gehen raus, mein erster Kameramann, er war dann Mitglied von Team Spielkind und so habe ich ihn dann meinen Zuschauern offiziell vorgestellt und habe damit die Videos zusammen gemacht. Und er hat selbst auch dann viel in den Videos stattgefunden. Und es war mein erster Kameramann, und zusammen haben wir dann die Vlogs nochmal auf ein neues Level gehoben.
Und
Motorsport hat da angefangen. Ja. Das war auch einer der Gründe, warum ich ihn, warum so der springende Punkt, warum ich jetzt wirklich jemanden brauchte.
Ja gut, da wird es dann schwer mit Eigenproduktion.
Wenn genau, man selber sich fahren filmen. Und filmen im Auto, schwierig, ja.
Zumindest fährt man nicht so schnell da. Ja. Wie viel waren es dann so zum Peak? Also
Peak waren wir 10 Mitarbeiter.
Wirklich Fulltime-Employees?
Nicht Praktikanten, sondern wirklich Fulltime Angestellte.
Das ist schon ein richtiges Unternehmen dann im Sinne, also das ist richtig, aber ein Unternehmen, wo er schon skaliert hat sozusagen, was sich sehr, sehr professionalisiert hat. Ja. Also,
das war dann für Management, für meinen Kanal, für andere Kanäle haben wir noch Management mitgemacht.
Management dann, heißt bei euch dann immer sowas wie Marketing-Deals machen, verkaufen, also was da so stattfindet, also die Marke.
Ja, alles Werbekooperation mit Firmen, Felix, Events. Ja,
okay.
Das sozusagen vermittelt, ganz normales Agenturgeschäft.
Ja.
Dann zusätzlich den Merch haben wir selber produzieren lassen, also ihn natürlich in nicht zusammengenäht, aber wir haben selber alles in Auftrag gegeben und gemacht und den Mittelsmann da rausgenommen, den man davor hatte und auch das eigene Lager gehabt, selbst den Kundensupport gemacht, das Marketing selbst gemacht, Fotoshooting selbst gemacht, alles selbst gemacht in-house und dann natürlich noch mein direktes Kameramann- und Cutter-Team. Und so saßen wir alle dann zusammen im Büro.
Da hast du ja schon ein paar Geschäftsmodelle am Laufen gehabt dann eigentlich. Das Agentursgeschäft, dich selber als Marke, dann andere mitvermarktet.
Das Agenturgeschäft.
Produktion nur für dich oder auch für andere?
Produktion für mich bei wenigen Werbekooperationen haben wir auch das für andere Creator angeboten, die eigentlich solo das gemacht haben. Und dann mal für größere Sachen haben wir denen dann das geholfen. Und das Agenturgeschäft kam auch eigentlich daher, dass wir mit Unternehmen wie Mediakraft schlechte Erfahrungen gemacht haben. Die gibt es auch aus gutem Grund heutzutage nicht mehr in der Form, weil die dann... dass irgendwann alle gemerkt haben, dass das wenig Mehrwert für das ist, was sie haben wollen.
Ja.
Da gab es auch so ein paar Skandale in der Szene, wo sowohl Mediakraft als auch bei anderen, aber auch Gelder unterschlagen, ist vielleicht nicht das juristisch einwandfreie Wort, aber schon mehr oder weniger nicht ganz feine Sachen, wo es doch nochmal einen Kickback in einer hohen Prozenthöhe gab und Creator halt Geld weggenommen wurde, was das ihnen zugestanden hätte. Und da gab es dann die große Bewegung bei uns in der Szene, okay, die Werbekunden wollen ja zu uns, also wozu brauchen wir die Mittelsmänner? Ja. Wir machen das selbst. Und da habe ich eben selbst auch eine Agentur gegründet und dann haben wir selbst die Vermarktung gemacht und natürlich dann auch mit dem, die anderen YouTuber kennen mich, vertrauen mir, dann wissen sie, wenn sie bei mir sind, werden sie nicht verarscht und kriegen halt ihre ordentlichen Deals. Und wir hatten immer super transparente Verträge, inklusive Einsicht, Recht.
Das ist Wahnsinn, weil du hast ja vorhin mal die Musik angeschaut, so Labels oder sowas, da lief das eigentlich schon so, da komme ich so ein bisschen her, bist du ja froh, wenn du bei einem bist, weil die eigentlich die Multiplikatoren sind.
Ja.
Wie transparent kann man sich dann auch mal streiten, aber spannend.
Und so dachten das auch die Unternehmen, dass sie in die YouTube-Welt reinkommen und so ein bisschen die Gatekeeper werden.
Ja, klar.
Aber Gott sei Dank hat sich anders entwickelt. Aber man ist
zu direkt dran, weil es halt wirklich, du bist ja schon der Star ins Gesicht.
Ja, und die Reichweite habe ich und ich brauche keine Plattenfirma, die mich verkauft oder eine Radioshow bringt.
Du bringst die Reichweite mit, eigentlich, dann wird natürlich die Zusatzleistung immer dünner an der Stelle, das verstehe ich total. Welches von denen war das spannendste Revenue-Stream? Also was war denn von diesen Geschäftsmodellen? War das weiterhin Felix, Dena oder du als, was ist so der Haupt, mir geht es also um die Zahlen, mehr so.
Umsatz war tatsächlich das die Werbekooperation Media. Ja, gut, und mit für auch die nicht nur Werbekooperation, für auch das Agenturgeschäft, aber und auch Merch war sehr großer Umsatz, aber den größten Gewinn definitiv immer mit den YouTube-Videos, weil da halt die Kosten natürlich viel geringer sind. Wenn du ein T-Shirt machst, dann musst du das T-Shirt, musst du das designen, musst halt deine Designer musst du auch ordentlich bezahlen, du musst es produzieren lassen, du musst es transportieren. Es gibt immer wieder Fehler, wo dann Sachen teilweise nicht verkauft werden können oder sonstige Extrakosten entstehen. Dann musst du es verkaufen, du kriegst Retouren, weil die Leute bestellen teilweise drei Größen und schicken zwei zurück.
Wusstest du, bevor du es gemacht hast, oder hast du auch da einfach mal Start mal?
Einfach ein bisschen aber jetzt nicht so in...
Das Ausmaß wahrscheinlich.
Ja, das merkt man dann erst, wenn man richtig drin ist. Und dadurch hast du halt riesige Kosten gehabt, wodurch der war immer noch ein gutes Geschäft, aber nicht vom Gewinn her war das mit Abstand halt, einfachste noch bei den YouTube-Videos. Und das war auch dann irgendwann der Grund, einer der Gründe für mich, der es dann leicht gemacht hat zu sagen, okay, das sind zwar nette Geschäftsmodelle, aber mein... Das, was mir am meisten Spaß macht, ist gleichzeitig auch das, was am effektivsten läuft, am meisten Gewinn macht. Warum konzentriere ich mich nicht einfach darauf?
Also die Entscheidung, dann wieder quasi zum Solo-Unternehmer zu werden, war eigentlich einerseits aus deiner Liebe, Leidenschaft, weil das ist ja das, was du auch stehst, du bist ja groß geworden, aber auch schon auch ein Tick Unternehmertum im Sinne von, wie soll ich mir jetzt 10.000 Sachen noch an den Hals binden, die vielleicht gar nicht so viel, du hast effektiv, also viel Marge bringen. Ja. Außer vielleicht noch mehr Stress und ich nur noch People-Manager bin und gar nicht mehr dazu komme, das zu machen, was ich möchte.
Gerade weil ich eben aus dieser, ich kam aus der Welt bei YouTube, wo man keinen Cent verdient hat, wo es einfach nur ein Hobby war, dann wurde es irgendwann zum Business, man hat irgendwann Geld verdient. Ich wollte es als Studiennebenjob machen, dann wurde es irgendwann so groß, dass ich mein Studium pausiert und nie fertig gemacht habe bis heute. Und das war sehr erfolgreich, hat gut funktioniert. Aber es war immer so, es ist ja nur YouTube. Es ist ja nur, es war kein ernstzunehmendes Business. Also ich war noch bei Stefan Raab und bei Stern TV und wurde gefragt von den Moderatoren, und damit kann man Geld verdienen, was sie machen?
Ja, das treibt uns ja bis heute, das bin ich ganz, ganz traurig, weil man sagen muss, die Creator Economy ist ja gar nicht so jung, wie wir alle tun.
Ja.
Du bist schon noch jung jetzt, aber überleg mal, wann das ja losging und auch mit YouTube sicherlich eins der ersten, aber das ist ja schon jetzt, weiß ich, 15 Jahre locker am Start. Ja. Ich habe mir selber als Startup gemacht im Bereich dann Livestream, weil ich dachte, YouTube ist schon tot, das war 2008, das muss doch jetzt live gehen. Also nur mal so in die
Richtung. Vor der Zeit.
Weil ja leider, ich habe das nicht erkannt wie Justin, sonst hätte ich nicht Twitch gemacht, aber das war mir nicht vergönnt, die Spieler zu erkennen, aber nochmal ein anderes Thema. Ja. Aber wenn man da jetzt eben da zurückkommt, ist das Jürgen Isner, was wird ganz oft, noch heute, haben wir es auch so miterlebt, dass es nicht als Economy, als völlig neuer Wirtschaftszweig. Und das, ist eine gestörte Frage eigentlich, Entschuldigung, Günther ja auch, aber das, oder der Raab, aber.
Und Halaschka war es bei Stern TV bei mir. Ja, spät war ich schon, aber gerade der Wechsel zu Halaschka.
Andere Zeit noch. Aber das ist schon, weil da laufen ja schon, also das weiß man doch. Ich meine, riesen Reichweite, riesen Werbungsapparat und heute jeder Fünfte will es ja werden.
Ja.
Jeder fünfte Jugendliche will gerne Creator werden.
Vielleicht wussten sie es auch selbst eigentlich, aber dachten, für die Zuschauer da draußen müssen sie die Frage stellen. Mhm. Aber es war schon...
man ist halt belächelt, gell, noch so. Man dachte mal, glaube ich, wie es heute so TikTok, ein bisschen Video. Da
man dachte, ich glaube man schon, geht auch wieder weg so ein bisschen.
Ja,
so das war das schon. Wobei zum Beispiel Raab auch sich dann privat mit mir sehr lange darüber und unterhalten hat 2014, wie das denn alles funktioniert in der Social-Media-Welt. Also er war da schon sehr interessiert.
Er hat halt geschnackelt, dass da was Neues kommt. Wie kommt er wahrscheinlich selber rein, ne?
Ja, aber... wie ich eigentlich auf diesen Punkt gekommen bin, war dadurch, dass ich aus diesem Bereich komme, dachte, YouTube ist nichts Ernsthaftes eigentlich, weil man es auch dann von außen immer wieder gespiegelt bekommt von, ist ja kein richtiges Ding. Ich wusste schon, ich verdiene ja echtes Geld, ist auch cool, aber das wird auch bestimmt nicht für immer sein. Man hat ja auch keine Vorbilder, man konnte ja nicht sehen, dass es irgendjemand 10, 20 Jahre gemacht hat. Nee. Wir waren ja die erste Generation,
ihr seid die Geld verdient hat. Generation. Gronkh, du, Tomato, ist vielleicht neuerer, jetzt neuer im Sinne der Wirkung.
Ja, aber er war von Anfang an so mit in der Szene dabei.
Ja.
Und dadurch war ich so, okay, ich muss ja noch was anderes machen. Und dann war auch diese, okay, ich gründe eine Firma, ich gründe eine GmbH mit Startkapital und dann Arbeitsverträge. Und da musste man so erwachsene Sachen machen, dass man so wie mit so Anwälten zusammensetzt, um so einen Arbeitsvertrag aufzusetzen, den ersten, den man dann benutzen kann. Und dann
sieht sich gleich viel chefiger an. Dann,
genau. Alles aus dem Wohnzimmer erst, bevor man auch überhaupt ein Büro hatte. Aber es war so, das hat mir auch richtig Spaß gemacht. Okay, ich baue jetzt ein echtes Geschäft auf.
Ja, ja.
Und so wurde es halt immer größer. Man konnte, es hat ja funktioniert, ne, weil durch die Reichweite von mir oder auch das Standing in der Szene, dass wir darüber andere Creator reingekommen sind, war es ja relativ ein No-Brainer, dass es läuft, überhaupt erstmal an sich. Also da hätte man schon sehr viel falsch machen müssen, dass es irgendwie nicht profitabel gewesen wäre. Aber ich glaube, da haben wir einen ganz okayen Job gemacht und haben das immer weiter aufgebaut. Aber dadurch ging ich dann weg von, ich mache einfach meine YouTube-Videos so und habe meinen Spaß daran, hinzu, oh, ich bin Unternehmer, ich bin Geschäftsführer, ich bin Chef von Mitarbeitern, ich muss mich um Mitarbeiter kümmern. Auch, ja. Genau, ich habe eine Verantwortung. Nochmal, und wenn es, wenn ich nicht sage, was irgendwie gemacht wird, gerade jetzt zum Beispiel sehr direkt bei meinen Videoleuten, die können nicht alleine ein Video drehen, das geht nur, wenn ich auch mit dabei bin. Und das heißt, da war schon sehr viel, wo ich dann einen großen Teil meiner Zeit da reingesteckt habe und vor allem den größten Teil meiner Sorgen. Also, dass man nachts beim Einschlafen und morgens beim Aufwachen als erstes an irgendwelche Probleme der Firma denkt, die vielleicht keine Riesenprobleme, aber halt Sachen, die gelöst werden müssen, um die man sich kümmern muss, die null mit meinem eigenen Video zu tun haben und mit meinem eigentlichen Leidenschaft, mit meinem eigentlichen Hauptjob. Und das habe ich einige Jahre gemacht und dachte, das gehört ja auch dazu, ist ja auch normal. Und ich möchte eine Firma aufbauen, ich möchte Geschäftsführer sein. Und dann durch die Corona-Zeit, wo ich dann wieder gezwungenerweise Videos alleine drehen musste, weil wir nicht mit meinen Kameraleuten nicht zusammenkommen mussten, habe ich dann erst so gemerkt, oh, ist irgendwie richtig geil, wieder so alleine Videos zu machen. Und so kam dann der Anreiz, so ein bisschen wieder zu denken, okay, ich muss das ja alles gar nicht machen mit der Firma. Ich könnte das auch sehr viel simpler und alleine machen. Und so habe ich dann nach und nach auch unter Betrachtung der Zahlen, okay, es ist gar nicht schlimm, das aufzuhören, weil das bringt Geld, aber ich habe dann, wenn ich es ja wieder alleine mache, auch null Kosten. Und eigentlich das Profitabelste ist eigentlich sind die YouTube-Videos. Und wenn ich glücklicher bin, dann... und in meinem Business ist ja auch noch so, wenn ich gut drauf bin, dann funktioniert mein Business besser, verdiene ich mehr Geld. Also das ist eine sehr, sehr, sehr vorteilhafte Position. Ich kann mich eigentlich die ganze Zeit beschenken mit coolen Sachen. Also wenn ich zum Beispiel eine neue Kamera kommt raus, könnt ihr mal als betriebswirtschaftlich sagen, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich weiß, okay, aber ich habe richtig Bock drauf mit dieser neuen Kamera. Nikon ZR jetzt mit Red RAW Codec. Freue ich mich sehr drauf, damit zu filmen. Wer jetzt nur die wenigsten jetzt kennt, aber wer sie kennt, weiß, wer das ein bisschen in der Videowelt unterwegs ist, kennt es. Und dann weiß ich, das wird mir Spaß machen. Ich werde dadurch vielleicht, auch wenn ich nur ein Video mehr mache, habe ich eine Kooperation mehr, die ich damit mache. Ich habe Spaß daran, dann hat es sich schon wieder gelohnt. Und so kann ich es mir selbst auch schön rechnen. Aber es ist nicht nur schön rechnen, es ist halt wirklich so. Alles, was für mich schön ist und cool ist, hilft mir wirtschaftlich. Und deswegen, kann man sich schon denken, das ist ein absoluter Traumjob. Also warum soll ich mir das Ganze drumherum anhängen? Das können Leute machen, die daran ihre Leidenschaft und ihren Spaß haben. Ich habe es ausprobiert. Es war ganz cool, aber noch cooler ist YouTube und darauf konzentriere ich mich.
Wunderschöne Reise, die du da erzählt hast. Auch wie du dich ja zum Schluss quasi, was heißt zum Schluss? Du stehst ja noch ganz am Anfang des Lebens in was du da schon alles erlebt hast, was du geteilt hast, so du als Felix, aber auch dieses Unternehmerische ist super, super spannend. Wir kommen so langsam schon zum Ende. Ich könnte jetzt gerade noch, hätte noch viele Fragen, aber vielleicht sehen wir uns ein zweites Mal hier in nochmal einem anderen Kontext. Also super gut. Eine letzte Frage, die habe ich tatsächlich noch, die ist bei dir auch besonders passend. Wenn man nämlich einen Film über Felix von der Laden drehen würde, was wäre denn der Titel? Also würdest du dir wünschen, wo du sagst, ja, da sind wir fast ein bisschen beim Weit, das bin ich.
Spielkind. Weil ich gehe mit durchs Leben,
Super. Felix, ganz, ganz lieben Dank, dass du heute hier warst und diese Geschichte Revue passieren hast zum einen, aber auch diese Unternehmer schon. Ich glaube, man konnte es auch dich. Also mir ging das so, man hat das Gefühl, man kennt dich jetzt ein bisschen besser, wie du es erzählt hast. Ganz, ganz vielen Dank dafür.
Gerne, danke für die Einladung.